Am 7. Oktober 1949, also vor bald genau 70 Jahren, wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Die hatte bis dahin, also nach dem Krieg, 4 Jahre Zeit, demokratisch laufen zu lernen, in Anführungszeichen. Und was sich auch ändern sollte und musste, das war der Tonfall. Der Tonfall in der öffentlichen Rede, also beispielsweise im Radio, im Fernsehen oder in der politischen Debatte. Und wie dieser Prozess aussah, den neuen demokratischen Ton zu finden, darüber hat die Literatur- und Medienwissenschaftlerin Cornelia Epping-Jäger ein Feature für den Westdeutschen Rundfunk konstruiert und komponiert. Das gibt es morgen bei uns zu hören. Und jetzt ist sie uns aus Saarbrücken zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Frau Cornelia Epping-Jäger.
Guten Morgen, Herr Finkernagel.
Sie sprechen da von einem akustischen Umbau, der nach Kriegsende stattfinden sollte. Wie darf man sich diesen Prozess denn vorstellen?
Oh, ja, wir haben das versucht. Übrigens, Sie haben gerade freundlich gesagt, ich hätte mitkomponiert. Das habe ich nur in der Schriftform. Ich habe ja zusammengearbeitet mit einem Regisseur, Jean-Claude Kuhner, der das wirklich komponiert hat. Und das ist gut zu hören, denke ich. Ja, wie soll man sich diesen Umbau vorstellen? Also, das ist erstmal ein Umbau, der nicht von heute auf morgen stattfand, sondern der einen längeren zeitlichen Rahmen brauchte. Dann ist es wichtig für unser Feature zu sagen, das ist ein Umbau oder ein Umbau, der eigentlich schon begonnen hat in den angelsächsischen Ländern 1941 mit ersten Konferenzen, als man sich fragte, was soll denn mit Deutschland passieren, wenn Deutschland besiegt sein wird, wovon man ausging. Und dann setzten sich diese leichten Diskussionen, die begannen fort, verbanden sich mit einem gesellschaftlichen Klima, dass man ja auch die Zustimmung der englischen und amerikanischen Bevölkerung brauchte für die Maßnahmen in Deutschland, wurde dann intensiviert und man zog auch die Wissenschaften mit ein und fragte, was denkt ihr denn eigentlich? Also wie soll das, wer ist dieses Land? Wer sind seine Menschen? Was ist sein Charakter? Und wenn sie besiegt sein werden, wie werden sie reagieren und wie sollen wir dann mit ihnen umgehen? Und dabei stellte sich heraus, es gab Analysen, es gab Konferenzen mit Kulturwissenschaftlern, die alle aus ihrer Fachperspektive auf diese Frage guckten. Die haben dann Filme analysiert oder alles Mögliche. Das muss ich jetzt gar nicht erklären, sonst höre ich gar nicht auf. Und als Konsequenz haben sie ungefähr, ich vereinfache jetzt mal sehr, gesagt, Deutschland, der deutsche Nationalcharakter, von dem ging man damals aus, ist ein autoritärer. Die Menschen sind gewöhnt, Befehle zu empfangen. Es wird nicht viel diskutiert, sondern man hört und man gehorcht. Und das müssen wir auf jeden Fall ändern.
Ja, wo kam überhaupt dieser bellende, herrische Tonfall der Nazis her? War das ein bewusst konstruiertes Produkt des Sprechens oder hat er sich einfach durch die faschistische Ideologie als Nebenprodukt gewissermaßen ergeben?
Ja, auch da denke ich wieder gemischte Gemengelage, etwas von allem. Aber für die deutschen Verhältnisse besonders wichtig. Deutschland war eine technologische Nation und im Lautsprecherbau führend. Und für die Nazi-Stimmen ist ganz typisch, dass die mit einem bestimmten Lautsprechersystem aufgenommen wurden. Hitler zum Beispiel konnte im Rundfunk nicht sprechen, allein im Studio sitzen, sondern musste immer aufgenommen werden draußen, wenn er mit dem Publikum interagierte oder in großen Hallen. Und dann wurde das ausgeschnitten und später gesendet. Und deshalb hören wir, wenn wir heute Nazi-Stimmen hören, eigentlich immer aufgeladene Stimmen, vom Publikum mitgetragene Stimmen, also denen akklamiert wird. Und das gibt so den ganz besonderen Sound, den das zum Beispiel von Franco unterscheidet oder von Mussolini oder anderen Figuren.
Und dann haben sich die Alliierten, Sie haben es eben angedeutet, bereits schon in den frühen 40er Jahren Gedanken gemacht, Moment mal, die Deutschen, wenn sie eines Tages demokratisch sein würden, die müssen dann auch anders
sprechen. Die müssen was anderes machen.
Wie erzieht man ein Volk
man eine Nation,
Sachen,
nicht? Genau.
In Sachen Sprechen? Wie geht
wie erzieht man? Also die Gedanken gingen dahin, wir müssen die Medien ändern. Also wir müssen schauen, darauf wird auch das Feature Wert legen, wir müssen gucken, dass die Menschen diskutieren lernen. Das war eine der Grundannahmen. Also man dachte, wenn die Menschen erfahren, dass nicht eine Stimme anordnet, das ist die Wahrheit und dann wird das umgesetzt, sondern man kann miteinander diskutieren. Man sieht, dass es verschiedene Standpunkte gibt. Man sieht, dass man nicht immer nur Recht haben kann, sondern dass es auch Erwägungen auf den anderen Seiten gibt. Aber das war gerade den Kulturwissenschaftlern klar, ist ein Verfahren, das eingeübt werden muss. Das kann man nicht von alleine. Da muss man ein bisschen Routine entwickeln. Und das war der Ausgangspunkt dafür zu sagen, zum Beispiel, also ich greife mir jetzt mal den Rundfunk raus, bezogen auf den Rundfunk müssen wir gucken, dass dass es Rundfunkformate geben wird, wie etwa das Feature, die per se im Grunde Mehrstimmigkeiten repräsentieren. Also das Feature lebt von vielen Stimmen, die Sachen aus unterschiedlichen Perspektiven beurteilen. Und das Feature, wenn man das von heute aus sieht, sieht man, wird eine der Hauptgattungen des frühen Nachkriegsradios. Und das ist ein Ergebnis dieser Planungen, die ungefähr 2 Jahre vorher dann konkreter werden und auf den Medienumbau gehen.
Wie darf man sich denn diesen Medienumbau, Frau Eppingjäger, konkret vorstellen? Sind die Alliierten in die Radioanstalten gegangen und haben zu den Sprechern oder Moderatoren gesagt, Leute, bitte nicht mehr bellen, nicht mehr so martialisch, nicht mehr so herrisch? Oder wie fand dieser Umbau statt?
Ja, das war in der Tat ein Problem. Also zum Teil hat man geguckt, dass man Deutsche, oft jüdische Deutsche, die in die Staaten zum Beispiel emigriert waren, also Stefan Heim gehört dazu, und Hans Habe und Klaus Mann, der Sohn von Thomas Mann, die bekamen so eine Art geheimdienstliche Ausbildung und wurden schon in Amerika vorbereitet, wie gehe ich mit Radio um, wie schreibe ich Kommentare. Das Gleiche passierte für die Presseebene. Also zum Beispiel Alfred Anders, später eines der Mitglieder der Gruppe 47, wurde im Kriegsgefangenenlager ausgebildet sowohl für Rundfunksprechen, was er dann später auch im Rundfunk getan hat, als auch für das Zeitung machen. Also die haben von der Pike auf gelernt, wie macht man eine Zeitung und wie setzt man das durch. Und dann bei den frühen Truppen, die gelandet sind, kamen diese Experten schon mit nach Europa. Die sind dann gezogen, praktisch bis Luxemburg. Ich verkürze jetzt mal diesen wirklich sehr grauenvollen Weg, den die Soldaten nehmen mussten, haben Radio Luxemburg übernommen und fangen an, von Radio Luxemburg aus zu senden. Andere Teile der Truppen ziehen weiter und je mehr Land erobert wird, umso mehr gehen diese vorbereiteten Experten quasi auch an die Orte, die schon befreit sind und richten zum Beispiel neue Zeitungen ein. Als erstes die Rundfunkhäuser, das war nicht ganz so einfach, aber die Zeitung. Also Aachen zum Beispiel wurde ja ein gutes halbes Jahr, also wurde schon im September 1944 befreit, und da wird die Zeitung relativ schnell wieder eingerichtet von diesen Experten. Und da ziehen dann schon neue Formate ein. Auf einmal druckt man Leserbriefe ab und gibt praktisch Raum frei, um Kritik zu üben an dem, was die Zeitung geschrieben hat. Ganz wichtig für die amerikanische, englische Tradition ist, dass man Bericht und Meinung trennt, was ja im NS-Reich überhaupt nicht so war. Das war immer vermischt. Man konnte nicht unterscheiden. Jetzt versucht man, klare Linien einzuziehen. Und wenn man zum Beispiel guckt nach Hamburg, da kommen englische Experten hin, also nicht die Amerikaner, sondern ins Radio Hamburg. Da spricht an dem einen Tag der Gauleiter die letzten Worte und dann gibt es so eine Sendepause und dann wird eröffnet mit Here's Radio Hamburg, also ein Sender quasi der Alliierten. Und dann gibt es auch da wieder Experten, die Deutsch sprechen. Ja, zum Teil auch deutschsprachige Juden in dem Captain Everett, eine berühmte Gestalt, in später Hugh Carlton Green, der den berühmten Rundfunk, BBC-Rundfunk, Deutschen Rundfunk während der NS-Jahre gemacht hat. Der wird Controller dieses Hauses, also der Chef. Und zusammen, der holt sich, der ist ganz wirklich ein sehr lieber, da wird das Feature einen großen Wert drauf legen, Leute wie Axel Eggebrecht und Peter von Zahn. Eggebrecht ist damals schon eine Gestalt, Peter von Zahn ist damals eigentlich Kriegskorrespondent in den Propagandatruppen von Hitler. Und trotzdem setzt Hugh Carlton Green darauf, mit ihm arbeiten zu können.
Alles
und
Männernamen, die Sie da bringen.
Alles Männernamen, ne?
Wäre es vielleicht nicht viel einfacher gewesen, wenn die Alliierten gesagt hätten, wir müssen jetzt mal Frauen ranlassen, weil die sind nicht so anfällig für diesen martialischen Nazi-Tonfall?
Ja, wahrscheinlich. Warum haben sie es nicht gemacht?
Ja, das war doch nicht die Zeit vermutlich, oder?
Das war überhaupt nicht die Zeit. Also ich habe wirklich geguckt, weil mir ging das, dass ich sagte, ich kann doch kein Feature machen, wo es in... Nein, wir haben keine Frau gefunden, die in diesen Kontext jetzt passte. Also es gibt bei der Vorbereitung, gibt es natürlich Margaret Mead, eine damals exzeptionell berühmte Anthropologin, die nimmt teil an Konferenzen, wo es um die Zukunft von Deutschland geht und ist da auch sehr federführend. Die wird einmal auch im Feature erwähnt, aber ich konnte da nicht mehr machen. Und wenn ich unser Feature behandelt, ja, wir haben ja darüber gesprochen, diese frühen Jahre und versucht, diesen Prozess deutlich zu machen. Das ist ist ja alles nicht so gesteuert, wie sich das anhört, wenn ich das jetzt so, weil ich es rekonstruiert habe, zusammenhängend erzähle, sondern es ist ja von vielen Zufällen und allem Möglichen irgendwie mitgestaltet. Und wie sich das ausmändelt, würde man wahrscheinlich heute so sagen. Das ist ja interessant anzugucken. Und dann am Ende, also in den 50er Jahren, dann könnte man auch mit Roten Orden oder gucken, über Frauen reden. Aber in dieser Frühphase leider nicht. Leider nicht.
Viele, viele Stimmen also zu hören. Morgen im Feature von Cornelia Epping-Jäger und Jean-Claude Kuhner. Morgen ab 12.05 Uhr hier bei uns im Programm von WDR 3. Der neue Ton, wie aus Nazis Demokraten werden sollten. So heißt es, das Feature von Cornelia Epping-Jäger. Ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen, Herr Wolfgang. Danke.